Liebe Geschwister hier und auch an den Telefonen, ich grüße euch als Heilige, Auserwählte Gottes und Geliebte. So schreibt Paulus im Kolosserbrief die Geschwister an. Wir dürfen jetzt heute Abend den letzten Abend miteinander verbringen unter dem Wort und auch den vierten Teil, der als Unterüberschrift hat die Paulus anvertraute Botschaft, sein Evangelium. Bevor ich da reingehe, möchte ich nur ganz kurze Wiederholungssätze machen zu dem, was wir das letzte Mal am Dienstag betrachtet haben, wo es ja darum ging, um Paulus, den Apostel und Lehrer und Herold der Nationen. Wir hatten festgestellt, dass nach Galater 2, Vers 7 Paulus in der großen Apostelversammlung, die auch in Apostelgeschichte 15 beschrieben ist, dort den Brüdern, den Angesehenen, nicht der ganzen Masse, sondern einer Auswahl der Apostel und Brüder, hat er sein Evangelium präsentiert, dass er unter den Nationen bereits nach seiner ersten Missionsreise verkündigt hatte. Er hat mit großer Wahrscheinlichkeit bereits in Antiochien, als er ein Jahr zusammen mit Barnabas dort diente, eben begonnen, dieses Evangelium zu predigen. Und in dem Zusammenhang müssen wir sagen, wurde eben, nachdem Paulus das erste Leibesglied ist, ja, nach der Schrift kann man sagen, wurde dort angefangen, den Leib des Christus zu sammeln. Und er berichtet jetzt in Galater 2, Vers 7 bis 10, nicht ein Abstimmungsergebnis zur Arbeitsteilung der Apostel, sondern er berichtet über den Tatbestand, dass die Apostel erkannt haben, dass Gott ab jetzt zunächst einmal zwei Wege geht, nämlich einen Weg noch eine Zeit lang mit Israel und dass er parallel anfängt, den Leib des Christus herauszurufen aus allen Nationen. Paulus definiert dort ein Evangelium an die Unbeschnittenen und er spricht von einem Evangelium an die Beschnittenen, an Israel. Also zwei Evangelien, zwei Linien. Und er spricht von der Apostelschaft, die der Herr dem Petrus übertragen hat und seinen 11 Apostelkollegen, möchte ich mal sagen. Und er spricht von seiner Apostelschaft, die der Herr exklusiv ihm übergeben hat, den Nationen zu dienen. Gleichzeitig war auch durch das, was Paulus jetzt neu von Christus offenbart bekam, immer noch offen, wann die Königsherrschaft der Himmel auf dieser Erde von Zion aus beginnt. Das war seit Apostelgeschichte 1 auf die Frage der Jünger vom Herrn Jesus offen gelassen. Er hat nur gesagt, die beginnt dann, wenn Gott es festgesetzt hat, nicht vorher. Und das deshalb blieb auch der Auftrag, den die 12 Apostel hatten, bestehen. Und wir hatten festgestellt, dass das bis zum Jahr 70 war, weil eben bis dahin gab es ein Volk Israel, gab es Städte Israels, ja, und gab es einen Tempel und einen Tempeldienst. Und das sind alles Voraussetzungen für den Beginn der letzten Danielschen Jahrwoche. Wenn man in der Offenbarung das liest, dann merkt man, genau diese Kriterien sind notwendig, bevor der letzte Siebener beginnt und danach beginnt die Königsherrschaft Jesu auf Erden. Ja. Und das war also bis zum Jahr 70 noch offen. Nun gehen wir an die paulinische Botschaft. Wir betrachten natürlich heute Abend nur ein Stenogramm der Hauptpunkte, möchte ich mal sagen. Ja? Sonst müssten wir ja die 13 Briefe des Apostels miteinander durchlesen. Wird man selbst bis Mitternacht nicht fertig werden. Und wir hatten auch festgestellt, dass es bis Paulus bis er öffentlich in den Dienst trat, für Israel es eigentlich stets um die Frage ging, wer ist Jesus? Antwort, unser Messias, wäre die Antwort Israels gewesen. Ja, das war das Hauptthema des Johannes des Täufers, des Herrn Jesus selber und auch der Apostel, die nach Pfingsten, nach Schavuot, genauer gesagt, ihren Dienst weitergetan haben. Nun, das Evangelium des Paulus, das erfahren wir, und da hat der Ruben auch schon einiges Gewaltiges dazu gesagt, das ist eine Verwaltung einerseits, ein Geheimnis andererseits, bis dahin gewesen, und es war seit den Äonen verborgen. In Hebräer 1, Vers 1 lesen wir, dass Gott die Äonen durch Christus gemacht hat. Also es gab auch Zeiten vor den Äonen, werden wir gleich noch feststellen. Aber bereits bevor die Äonen gelaufen sind, ja, bevor sie erfunden wurden durch den Sohn, war diese Botschaft schon als Geheimnis vorhanden. Das müssen wir uns immer wieder mal neu verinnerlichen. Ja? Und deshalb ist diese Botschaft auch, ja, das kann man mit menschlichen Worten eigentlich fast nicht ausdrücken. Und dieses Geheimnis war so lange von in Gott verborgen, bis er selber, es Paulus, nach Galater 1, Vers 15 und 16, durch seinen Sohn Christus Jesus offenbarte. Es war eine direkte Offenbarung, ohne irgendeinen Mittler, kein Engel, niemand war da beteiligt. Es war eine Sache zwischen dem Sohn, dem erhöhten Sohn Gottes und Paulus vor Damaskus. Und dieses Geheimnis, das entspricht einem Haushalt oder einer Haushaltung, oder Verwaltung, das sind austauschbare Begriffe. Wie auch die Zeit von Gesetz und Propheten für Israel eine solche Haushaltung war. Und wie, und das hat auch Ruben uns schon erklärt, nach Lukas 16, Vers 16, die Königsherrschaft der Himmel durch den Messias von Zion eine solche Haushaltung Gottes sein wird. Und wie viele es da noch geben wird danach, wissen wir nicht. Ja. Es gibt auf jeden Fall eine Zeit der kommenden Äonen nach Epheser 2, Vers 7, in welchen Christus und unser Gott und Vater seine mannigfaltige Weisheit ja, an den Gliedern des Christus zur Schau stellen wird. So müssten wir das eigentlich dort übersetzen. Paulus sagt deshalb bereits den Korinthern, und da sehen wir wieder, dass der Paulus das ganze Evangelium, das er predigte, von Anfang an in kompletter Summe von seinem Herrn durch mehrere Offenbarungen bekommen hat. Er war ja nicht wenige Jahre in seiner Heimatstadt gewesen. Er war auch in Arabien. Wir wissen nicht, wie lange das ging. Ja? Und da hat er mehrere Offenbarungen gehabt. Und erst nachdem er alles gesagt bekommen hatte von seinem Herrn, hat er ihn weggeschickt. Wäre das nicht so gewesen, so hätte er im Lauf seines Dienstes immer wieder sein Evangelium erweitern müssen und immer wieder sagen, ja, jetzt kommt das noch dazu und jenes noch dazu. Und das ist nicht das Wesen unseres Gottes. So was macht er nicht. 1. Korinther 2, Vers 7 und 8. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene, welche Gott zuvor bestimmte, vor den Zeitaltern, also vor den Äonen, zu was? Zu unserer Herrlichkeit. Welche keiner von den Fürsten des gegenwärtigen Zeitalters erkannt hat, denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Und wir wissen ja, dass eigentlich letzten Endes nur die Menschen Werkzeuge anderer Mächte waren, die den Herrn Jesus ans Kreuz bringen wollte. Der Satan selber wollte den Christus ausschalten, schon in Gethsemane. Ja, und das war ja der Kampf dort, den er dort führen musste. Und er ist um seiner Frömmigkeit willen erhört worden, wie der Hebräerbriefschreiber schreibt. In Römer 16, Vers 25 lesen wir eine weitere Stelle zu dem Paulus, zu dem Evangelium des Paulus. Dem aber, Römer 16, 25, 26, dem aber, erstens, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesu Christo, zweitens, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, also verborgen sei die Zeitalter laufen, und jetzt aber geoffenbart, drittens durch prophetische Schriften, viertens nach Befehl des Gottes der Äonen zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan wurde. So lesen wir Römer 16. Und es kommt Titus 1, Vers 2, noch eine Stelle über diese Thematik, Verwaltung, Geheimnis, verborgen. In oder aufgrund der Hoffnung des die Äonen überdauernden Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den Zeiten der Äonen. Ja, also Gott hat offensichtlich in Christo eine Verheißung ausgesprochen, ja, vor den Äonen. Sowas können wir eigentlich gar nicht denken, das können wir eigentlich nur zur Kenntnis nehmen und sagen, wenn der Herr uns das so sagt, dann ist das so, Punkt, keine Diskussion. Jetzt gehen wir zu Epheser 3 und da lese ich die Verse 1 bis 5. Epheser 3, 1 bis 5, die sind teilweise auch, wie gesagt, schon gelesen worden. Da bin ich dankbar. Der Herr hat dafür gesorgt, dass viele Brüder diese Woche verschiedene Texte einfach schon mal gelesen haben. Das heißt, der Trampelpfad, ja, den so ein Lesevorgang in unserem Hirn erzeugt, der wird immer breiter, ja, sodass wir es weniger schnell vergessen. Also, Paulus fängt da an, Epheser 3, Vers 1, in seinem großen Gebet, das er in Kapitel 1 begonnen hat, fortzusetzen, indem er sagt, dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, Klammer auf, ja, sage ich jetzt, ja, weil jetzt unterbricht er das Gebet noch einmal, ja, und macht wieder einen Einschub mit Erklärungen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch, die Briefempfänger, gegeben ist. Das heißt, was Paulus hier jetzt niederschreibt, das hatten die schon mal gehört. Wann denn? Die Epheser speziell, als er in Ephesus war und dort predigte. Und wir wissen ja, dass der Epheserbrief eigentlich ein Rundschreiben ist. Ja, und in etlichen wichtigen Handschriften einfach das Wort Ephesus am Anfang mit der Einleitung des Briefes fehlt. Da kann man jetzt lange diskutieren drüber, das lassen wir sein, das bringt nichts. Ja. Egal, ob es nur an die Epheser geschrieben ist oder an noch mehrere, wir haben den Brief heute auch, ja, nicht umsonst. Also hatten die Epheser ursprünglich mal was davon gehört. Und jetzt fährt er fort, nämlich in Vers 3 bis 5, dass mir durch Offenbarung, das kommt immer wieder, ja, durch Offenbarung, nicht durch andere Apostel, nicht durch Menschen, nicht durch eigene Überlegung, das Geheimnis kundgetan wurde, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Und das ist wieder eine Klammerbemerkung. Wenn ihr mal aufmerksam den Epheserbrief durchlest, dann merkt ihr, dass der Paulus sein Gebet im Kapitel 1 eigentlich gar nicht beendet, sondern das Ende des Gebets, das steht in Kapitel 3, Vers 21. Ja, dort endet das Gebet. Und immer wieder, wenn er an bestimmten wichtigen Begriffen ankommt, dann macht er quasi eine Klammer auf und bringt teilweise eine riesige Erklärung, dann macht er die Klammer zu und fängt in Kapitel 3, Vers 1 wieder an zu beten und macht fast den ersten Satz und dann schiebt er wieder was ein. Ja? So, und so versteht man auch die Struktur von dem Epheserbrief. Man kriegt ja manchmal den Eindruck, der Paulus habe nicht genügend Zeit empfunden, ja, für die Niederschrift dieser gewaltigen Zusammenhänge. Also weiter in dem Brief, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Was ist das Geheimnis des Christus? Den Begriff hatte er in 1. Korinther 12, Vers 13 eingeführt, indem er dort sagt, dass das Haupt und Glieder zusammen der Christus sei. Könnt ihr dort nachlesen. Ja, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es aber jetzt durch ihn eben geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Paulus hat ja auch den 12 Aposteln genau dieses Evangelium in Apostelgeschichte 15 verkündigt. Und aufgrund dieser Verkündigung haben die Apostel begriffen, dass Gott jetzt eine weitere Heilskörperschaft beginnt herauszurufen. Das war den Aposteln nicht bekannt. Da hat Herr Jesus nicht drüber geredet, auch die Propheten nicht. Weiter sagt er in Epheser 3, Vers 8 und 9, mir, dem Geringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter oder den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu evangelisieren, ja, als gute Botschaft weiterzugeben und alle zu erleuchten, welches, jetzt kommt der nächste Begriff, die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war, in Gott, der das All geschaffen hat. Und den Korinthern schrieb er ja, dass wir treue Verwalter was der Geheimnisse Gottes sein sollen und dass wir darin treu sein sollen. Ja, schreibt er also den Korinthern und jetzt spricht er das Thema wieder an. In Kolosser 1, Vers 24b bis 27, dort sagt er, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Also er spricht die Kolosser, weil sie Teil des Leibes Christi sind, genauso an wie vorhin die Epheser in Kapitel 3. Euch. Jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, eben durch Paulus, den ersten Empfänger dieses Geheimnisses, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder die Erwartung eigentlich besser der Herrlichkeit. Dieser Schärfe haben die Apostel in Jerusalem das so noch nicht erkannt gehabt. Und es wurde ihnen auch nicht so direkt gesagt, wie das dann Paulus so geoffenbart hat. Das heißt, wir können uns an der Stelle merken, das Paulus anvertraute Evangelium hielt Gott von Beginn der Äonen an in sich verborgen, um es dann Paulus zu seinem Zeitpunkt zu offenbaren und dann verkündigen zu lassen. Und durch Paulus erst erfuhren auch die 12 Apostel Israels von diesem Geheimnis und von diesem Evangelium. Das ist keine Abwertung, das haben wir ja schon mehrfach betont, ja, sondern das ist einfach Methodik Gottes, ja, Prinzip Gottes, das Prinzip der fortgesetzten Offenbarung Gottes. Jeder Gruppe das, was zu der Zeit, in der die Gruppe lebt, wichtig ist. Paulus, jetzt gehen wir zu ihm persönlich, ist also eine nächste Unterüberschrift, ein Verwalter Gottes und sein Evangelium ist Gebot und auch Befehl. Das ist auch etwas, sind Begrifflichkeiten, die 1. Paulus so verwendet in Bezug auf das Evangelium. Das finden wir sonst nirgends. Das erstaunt zunächst, wie gesagt, weil derlei Begriffe erst bei Paulus vorkommen. So hatte er gleich mehrere Geheimnisse Gottes zu lehren und zu verwalten. Das hatte ich schon gesagt, 1. Korinther 4, 1 und 2. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter. Da steht Oikonomos, Verwalter, Haushalter der Geheimnisse Gottes. Und wir wissen, es gibt viele, also der Karl Geier hat 14 zusammengezählt, man kann auch 10 zählen, egal, auf jeden Fall sind es viele. Und die sollen treu verwaltet werden durch den Leib des Christus. Und dass da nicht nur der Apostel Paulus gemeint ist mit den Verwaltern, ja, als der Verwalter natürlich der erste Verwalter, das finden wir in Vers 16, da sagt er nämlich, ich ermahne oder rufe euch nun heraus, werdet meine Nachahmer. Ja, das heißt, alle Glieder des Leibes des Christus sind gerufen, sich natürlich mit den Geheimnissen des Christus zu beschäftigen und sie dann auch zu verwalten. Das heißt, einerseits in ihrem Leben anzuwenden und sie auch zeugnishaft weiterzugeben. In 1. Korinther 11, Vers 1 schreibt Paulus auch, werdet meine Nachahmer, ja, gleich wie ich Christi in Klammer Nachahmer werde. Ja, Paulus hat sich auch als unterwegs gesehen. Das sehen wir immer wieder in seinen Briefen. Und er spricht erst in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8 davon, dass er den Lauf vollendet habe. Ja, also dazwischen war er auch in einer geistlichen Entwicklung. Eben im Ausleben und Predigen, Verwalten dessen, was ihm anvertraut war. Der ganze Leib ist also nach 1. Korinther 4, Vers 16 in diese Verwalterrolle eingebunden. Paulus schrieb noch weitere Zeugnisse zu diesem Thema. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 14, 37, 1. Korinther 14, 37, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, was ich euch schreibe, dass es ein Gebot des Herrn ist. Und ein Gebot ist ja nicht diskussionsfähig. Also niemand kann sich aus einer von Gott gegebenen Reihe von Geboten raussuchen, ja, das Gebot, das ist toll, und das andere, das mag ich nicht so richtig, ja, da muss ich mich vielleicht vom Geiste Gottes ändern lassen. Nee. Alles, was an Evangelium gepredigt ist, ist Gebot. Unser Gebot. Man kann auch Innenziel dazu sagen. Ja, das zeigt die Richtung, wo das Gebot ausgesagt ist. In Römer 11, Vers 13 und 14 sagt er zu diesem Thema, denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationenapostel bin, ehre ich meinen Dienst oder mach ihn herrlich, ob ich auf irgendeine Weise, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht zu reizen und etliche aus ihnen erretten möge. Wir hatten ja gesehen, die Königreichsbotschaft läuft weiter, ja, und deshalb, und sie gilt ja auch, und auch das Evangelium des Christus gilt auch einer Anzahl Israeliten, die ja auch in den Leib des Christus eingegliedert werden. Die folgenden Stellen zeigen jetzt, die ich lesen möchte, Gott gab durch Christus, Jesus, dem Paulus eine exklusive Sonderrolle. Und durch Paulus hat er auch den 12 Aposteln einiges Neues geoffenbart. Denn die Offenbarung war bis dahin noch nicht vollständig, die Offenbarung des Neuen Testaments. Apostelgeschichte 1, Vers 1 zur Erinnerung steht, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Anfing zu tun und zu lehren. Wir lesen 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 7. Auch die Stelle ist mehrfach gelesen worden, schon in dieser Woche. 1. Timotheus 2, 5 bis 7. Da ist ein Gott und einer, und jetzt müsste man besser lesen, Abgeordneter zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst, und wir wissen aus Matthäus 20, 28 und Johannes 10, Vers 17 und auch aus Jesaja 53, dass er seine Seele in den Tod gegeben hat. Und daraus sehen wir, dass unsere Seele im Grunde unsere Person ist. Das, was unsere Person ausmacht, steckt in der Seele. Der Leib ist nur die Hülle, ja, mit der diese Seele mit dieser dreidimensionalen Welt kommuniziert und über den Geist mit Gott kommuniziert. Ja. Die Seele ist das zentrale Ding des Menschen, was seine Person ausmacht. Deshalb sündigt ja auch die Seele und deshalb muss die Seele losgekauft werden von der Sünde. Was der Herr auch gemacht hat, Jesaja 53. Also Gott, er gab sich selbst zum anstatt Lösegeld. Also anstatt meiner Seele, eurer Seele, aller Seelen, ja, des ganzen Kosmos, gab er sich dahin, um sie loszukaufen. Als Lösegeld, anstatt Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seinen Zeitpunkten oder Zeitabschnitten verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und Apostel, ich sage die Wahrheit und lüge nicht, ein Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Und jetzt kommen wir zu 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 11 in diesem Zusammenhang. Verwalter Gottes, Befehl Gottes, Gebot Gottes. Das ist mir jetzt erst bei der Vorbereitung so richtig bewusst geworden, dass das ganz außergewöhnliche und zu tiefem Nachdenken anregende Verse sind, die wir da haben. 2. Timotheus 1, 9 bis 11. Da sagt er, der uns, in Klammer, seine Heiligen, nach Kolosser 1, 26, Klammer zu, uns errettete und rief mit heiligem Ruf, A, nicht nach unseren Werken, sondern B, nach seinem eigenen Vorsatz. Und C, der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Es muss also vor den Zeitaltern, ja, jetzt sage ich mal vorsichtig, eine Gotteszeit, ja, die wir uns nicht vorstellen können, gegeben haben. Ja? Ein Zeitmaßstab, für den wir keine Antenne haben. Aber es gibt offensichtlich nach der Stelle eine Zeit vor den Zeitaltern. Ja? Und da wurde uns bereits Gnade in Christo Jesu gegeben, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, welcher den Tod zunichte machte, also Auferstehung wieder als wichtiger Aspekt an der Stelle, den Tod zunichte machte, aber Leben und Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit ans Licht brachte. Und jetzt kommt der besondere Satzteil hier, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Also die Zusammenhänge, die diese Verse ausdrücken, die sind Paulus erstmalig in der Form geoffenbart worden. Die Apostel in Jerusalem haben das akzeptiert, damals, als es ihnen offenbarte. Und sie haben an dieser Gnade, die Gott, die den Paulus gegeben hat, erkannt, ja, was jetzt eine neue Heilsordnung sein wird. Nach dem, was wie Paulus 2. Timotheus 1, 9 bis 11 formuliert hat, ist dies keinem der 12 Apostel Israels in allen Details so bekannt gewesen, eben bis der erhöhte Christus das Paulus offenbarte. Und Paulus es ihnen nach Apostelgeschichte 15 und Galater 2 mit der Apostelversammlung erklärt hat. Eben das, was er den Nationen predigt oder gepredigt hat. Nun kommt ein äußerst wichtiger Punkt hinzu. Paulus darf das ihm zur Verkündigung aufgetragene Evangelium Gottes mit Recht dreimal sein Evangelium nennen. Nur er durfte das. Es gibt noch zwei andere Stellen, wo man das praktisch indirekt daraus ableiten kann, aber explizit steht es an drei Stellen, mein Evangelium. Die erste Stelle hatten wir schon gelesen in Römer 16, 25, 26 und das nächste Wort ist 2. Timotheus 2, Vers 7 und 8. 2. Timotheus 2, 7 und 8. Das schreibt Paulus dem Timotheus als Vermächtnis, als Stabübergabe, ja, weil er ja im gleichen Brief sagt, die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Und der Timotheus war noch ein relativ junger Mann. Ja, er sagt ja, lass dich von deiner Jugend nicht rausbringen, im gleichen Brief. Und dem übergibt er jetzt praktisch dieses Evangelium zum Weitergeben. Und er sagt jetzt da zu ihm, 7 und 8, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und jetzt kommen drei wichtige Punkte, die sind auch für uns existenziell wichtig. Vers 8, halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten. Die erste Verschwörungstheorie wurde im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu verbreitet, nämlich die Jünger hätten den Leib des Herrn Jesus geklaut und gesagt, jetzt ist er auferstanden. Und die Wächter, die das Ganze gesehen hatten, dass das nicht so ist, die haben Geld bekommen. Und die haben gesagt gekriegt, wenn das zu euren Obersten kommt, dann braucht ihr keine Sorge haben. Das machen wir schon. Wir schaffen das, ja, haben sie gesagt. Das war die erste Verschwörungstheorie. Und da sehen wir auch, dass der Teufel das wichtigste Ereignis, das damals gelaufen ist, das war Sterben und Auferstehen Jesu. Das hat er sofort mit sowas belegt. Ja? Und das ist kolportiert worden bis zum heutigen Tag. Also, auferweckt aus den Toten. Zweitens, und jetzt kommt der Hinweis auf die Königsherrschaft, die ist ja nicht untergegangen, aus dem Samen Davids. Warum sagt der Paulus aus dem Samen Davids? Ganz einfach, weil die Hütte Davids noch in Trümmern lag zu dem Zeitpunkt, die aber wieder aufgerichtet wird. Und deshalb soll die Gemeinde nicht sagen, ja, wir sind jetzt Israel, sondern soll dran denken, Moment mal, das Königreich wird kommen, obwohl der Termin noch offen war damals. Aber vergesst es nicht. Römer 11, genau das Gleiche, das Bild mit dem Ölbaum. Ja, auch so ein Text, der der Gemeinde zur Warnung gegeben ist in dieser Frage. Also, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Nach meinem Evangelium. Und es beinhaltet auch, dass wir im Grunde die ganze Schrift, ja, das Neue Testament sowieso und auch das Alte Testament aus dem Blickwinkel des Evangeliums lesen müssen, das dem Paulus übergeben wurde. Wir lesen nachher gleich die entsprechende Stelle dazu, aus der wir das zusammen mit diesem Wort ableiten können. Manche mögen jetzt Paulus hier Übertreibung vorwerfen. Allerdings machen das nur Menschen, die weder Gottes Gedanken noch seine Prinzipien so kennen und glauben, wie die Schrift sagt. Ja? Nur wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, der kommt auf solch eine Rossidee, als ob der Paulus hier übertreiben würde. Und sie überlesen einfach Worte wie Römer 15, 18 und 19, wo Paulus sagt, Römer 15, 18 und 19, denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. In der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft von Gottes Geist, auf das ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyricum, und Illyricum liegt in alten Karten, kann man das sehen, in der Gegend vom Neusiedler See. Bis darauf ist Illyricum damals gegangen, diese Provinz oder Landschaft. Bis nach Illyricum, und jetzt kommt ganz wichtig, das Evangelium des Christus zum Vollmaß gebracht habe. So steht es wörtlich im Griechischen. Nicht bloß verkündigt, ja, zum Vollmaß gebracht habe. Also hat er das ganze Evangelium des Christus von Anfang an bis zum Schluss während seiner Reisen gepredigt. An dritter Stelle, wo Paulus von seinem Evangelium redet, wird noch eine andere, alles bis daher gelesene, überragende Dimension dieses Evangeliums offenbar. Römer 2, Vers 16. Kennt ihr alle auswendig? Römer 2, Vers 16. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium. Durch Jesum Christum. Also, wenn Gott selber richtet, dann richtet er nicht über das, was in Büchern steht und man deshalb sehen und hören kann, dann aufschreiben, sondern er richtet das Verborgene der Herzen der Menschen. Also geht es hier nicht um das Gericht am weißen Thron, denn dort werden Bücher aufgetan und die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Gott richtet aber nicht nach Werken, sondern nach den Entscheidungen unserer Herzen. Und die sieht aber nur er. Und was ist das Kriterium? Das Evangelium, das er Paulus übergab. So steht es in Römer 2, 16. Das ist eine Dimension, die finden wir so nirgends in der Schrift, nirgends, weder im Alten Testament noch sonst im Neuen. Dadurch ergibt sich Folgendes, nach Römer 2,16 gibt es einen Tag, wann der ist, wissen wir nicht, offenbart uns die Schrift nicht, aber es wird ihn geben, an dem er, nämlich Gott, das Verborgene der Menschen richten wird, weder nach dem, was gesehen noch was gehört werden kann, noch was in Büchern steht, sondern in deinem und meinem Herzen im Verborgenen abgelaufen ist. Dort kann nur zum Glück der Vater lesen, in deinem und meinem Herzen. Das ist nebenbei eine ganz kostbare, beglückende Tatsache. Ja. Der nächste Punkt, Christus bzw. Gott selber hebt damit das Paulus anvertraute Evangelium in gewaltiger Weise über alle anderen Evangelien hinaus, die wir in der Schrift Alten und Neuen Testamentes finden. Denn auch im Alten Testament wurde schon Evangelium gepredigt, ja? Eben ein anderes Ja, aber das, was Paulus offenbart bekommen hat, das steht sozusagen oben drüber. Das ist letzte Instanz. Und darum schrieb er den Kolossern etwa mit Fug und Recht, was wir eben schon einmal gelesen haben, Kolosser 1, Vers 24 und 25, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch rückständig ist, von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch, in Klammer die Nationen, Klammer zu, gegeben ist, um das Wort Gottes zum Vollmaß zu bringen. Das ist das Pendant zu Römer 15, 18 und 19. Dort lesen wir, Paulus habe das Evangelium von Judäa bis Illyricum, das Evangelium des Christus, zum Vollmaß gebracht. Und hier lesen wir, dass er das Wort Gottes zum Vollmaß gebracht hat. Das heißt also, wenn wir das Gotteswort als Haus darstellen wollten, dann ist sozusagen alles, was unter dem Dach ist, ist Altes und Neues Testament. Und das, was das Dach ausmacht im Bilde, das ist das, was der Herr dem Paulus anvertraut hat. Vollendung. Ja? Ein Haus ist nicht fertig, wenn kein Dach drauf ist. Und ich kann aber auch nicht sagen, ach, das Dach ist so toll, ich lasse jetzt einfach das Haus weg. Was passiert dann? Ja, dann bricht das Dach zusammen, ja, weil das Haus drunter fehlt. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als die gesamte Gottesoffenbarung zu verinnerlichen. Und immer unter, ja, vom Dach aus nach unten zu sehen, ja, nach meinem Evangelium, 2. Timotheus 2, 7 und 8. Vers 25, zur Verwaltung oder zur Haushaltung Gottes. Und wer mal in englischer Literatur liest, der wird dort das Wort Dispensation finden. Ja, das ist genau der Begriff der Haushaltungen. Das haben Brüder in der USA. Da kann man im Internet Artikel finden, die gehen zurück bis 1850 etwa, habe ich mal gemacht. Lohnt sich, da haut es einen um, ja, was die Brüder damals schon auch gelehrt haben. Und ist dann halt irgendwie in der Versenkung verschwunden, bis es andere Brüder wie Ströder und so weiter, Bullinger, die das ausgegraben haben. Ja. Römer 15, 15 und 16 sagt er, ich habe aber zum Teil euch freimütiger geschrieben, Brüder, um euch erinnernd wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, um ein Diener. Und jetzt steht dort der Begriff Liturgos, ja, ein Liturg. Und ein Liturg war ein im öffentlichen Dienst Angestellter, damals im Römischen Reich. Der wurde Liturg genannt. Und Paulus bezeichnet sich hier als ein im öffentlichen Dienst Gottes Bestellter zu sein, sagt er von sich hier. Ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch Heiligen Geist. Zu seiner Verwaltung, Funktion als Verwalter, sagt er in 1. Korinther 9, Vers 17 noch. 1. Korinther 9, Vers 17. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut. Ja, also hier ist diese Verwalteraufgabe dem Paulus zugesprochen. Ja, und er dokumentiert es den Korinthern gegenüber, weil die haben ja ihn als Apostel nicht so ganz ernst genommen. Er hat viel Mühe gebraucht, ja, mit den Korinthern, und hat diese Mühe auch nicht gescheut, damit sie auf Spur kommen, ja, auf geistliche Spur. In Epheser 3, 1 und 2 haben wir schon gelesen zu diesem Thema, wo er von der Verwaltung der Gnade Gottes spricht. Ja. Die 12 Apostel, die haben die Königreichsbotschafter Himmel verwaltet, waren Jesu Verwalter bezüglich dieses Evangeliums. Und dem Petrus hat sogar der Herr Jesus die Schlüssel des Königreichs gegeben in Matthäus 16. Ja, da sehen wir ja diese klare göttliche Aufgabentrennung. Petrus, Königreich, Paulus, Leib Christi. In 1. Korinther 14, 37 haben wir auch schon gelesen, dass Paulus das Evangelium ein Gebot des Herrn nennt. Und schließlich finden wir in Titus 1, Vers 1 bis 3, ich lese jetzt nur noch den dritten Vers, dass es also, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den äonischen Zeiten oder den Zeiten der Äonen, hat sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Rettergottes. Ja, hier nennt Paulus das Evangelium einen Befehl des Rettergottes. Jetzt habe ich euch, liebe Geschwister, noch ein Blatt ausgeteilt. Ja? Und dort findet ihr, und das möchte ich jetzt nur noch vorlesen. Ja? Ihr braucht nicht mitlesen, ja? Lasst einfach mal das ich dort aufgeschrieben habe, so in euer Herz dringen. Weil das sind 31 Punkte, von denen ich gefunden habe, es seien die wichtigsten Inhalte des paulinischen Evangeliums, das niemand anders als er in dieser Form hat geoffenbart bekommen. Ja? Wenn jetzt jemand einen Punkt nicht findet, ja, der ihm vielleicht noch fehlt, der mag es mir gerne sagen. Also die Liste betrachte ich nicht als das Amen oder als vollständig. Aber es sind Punkte, die einfach ganz klar ein super Stenogramm darstellen sollen aus dem, was die 13 paulinischen Briefe beinhalten. Ich gebe jeweils die Stellen dazu an, sodass man sieht, dass diese nicht etwa nur aus dem Epheser- und Kolosserbrief und dem Philipperbrief stammen, sondern aus allen Briefen jeweils Zitate da sind, sodass wir den klaren Eindruck haben, Paulus hat es als ganzes Paket gelehrt, eben zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Form aufgeschrieben. Ich fange an mit 1. Timotheus 1, Vers 11. Ich lese jetzt die Stellen nicht vor, sondern gebe immer nur den Extrakt an, was dort steht. Also der erste Punkt, 1. Timotheus 1, 11, das Paulus geoffenbarte, ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Hauptkriterium für sein Gericht über unsere Herzen. Ja? Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Römer 3, Vers 26, Kapitel 4, Vers 5, Galater 2, 16 und 20, Epheser 2, 5 bis 8. Zweiter Punkt, die Glieder Christi werden allein aus Gnade und aus dem Glauben Christi Jesu gerechtfertigt. Ja? Wir haben das auch schon mehrfach gehört, der Glaube, den wir glauben, das ist nicht unser Glaube, sondern der Glaube, den der Herr in uns niedergelegt hat, den wir anwenden dürfen, den Glauben Jesu Christi in unserem Leben. Daraus sind wir gerechtfertigt. Drittens, 1. Korinther 12, Vers 12, der Christus besteht aus Haupt und Gliedern und dieser Begriff, der Christus, wurde von Paulus hier zum ersten Mal in seiner Literatur genannt. im 1. Korintherbrief, geschrieben ungefähr 57 nach Christus. Vierter Punkt, Epheser 1, Vers 22, Kolosser 1, Vers 18. Christus ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Und seine Glieder sind fünftens nach 1. Korinther 12, 13, Galater 3, 27, durch Taufe in einem Geist in Christus hineingetauft. Ohne äußere Handlung. In einem Geist, in einen Leib, in den Christus hineingetauft. Sechster Punkt, Römer 8, 15, Galater 4, 6 und 7. Christus sind gezeugte Söhne Gottes. Sie sind nicht adoptierte Söhne und sie sind auch keine Jünger. Sie sind Söhne Gottes, gezeugte Söhne Gottes. Gott hat, Galater 4, Vers 6, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen ausgegossen. Siebter Punkt, 2. Korinther 5, Vers 17, Galater 6, Vers 15. Christi, Glieder Christi sind in Christo eine neue Schöpfung. Nicht nur Zeugung, Schöpfung. Ja? Sein Gebilde, sagt er, Epheser 2, Vers 10 zum Beispiel. Ja? Dann sind sie, klar, nach 8, Kolosser 3, Vers 12, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Epheser 5, Vers 8, sie waren Finsternis und sind Licht. Deshalb kann er nachher weiterfahren. Jetzt wandelt auch als Kinder des Lichts. Ja, und das dürfen wir jetzt praktizieren, wenn wir wieder runtergehen in unseren Alltag, uns daran erinnern, Herr, gib, dass das Licht, das ich jetzt bekommen habe in diesen Tagen, dass das jetzt auch sichtbar wird in meiner Umgebung. Sie sind Licht. Neuntens, Römer 8, 9 bis 11. Christus, sein und Gottes Geist und der Geist, der Jesus aus Toten auferweckte, ist oder wohnt in uns. Ja? Das sind verschiedene Ausdrücke für einen und denselben Tatbestand. Nummer 10, Kolosser 1, 13. Christi-Glieder sind schon jetzt aus dem Machtbereich der Finsternis versetzt in die Königsherrschaft seiner Liebe. Jetzt schon. Im Geist. 11. Römer 6, Vers 4 und 6. Epheser 2, 6 bis 8, Philipper 3, Vers 20. Glieder Christi sind zusammen mit Christus gestorben, begraben, auferweckt, leben in der Neuheit des Lebens und sind im Geist zusammen mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Unser Bürgertum ist droben, wo der Christus ist. 12. Römer 6, Vers 6 und 7, 12 und 14. Glieder Christi sind der Sünde gestorben und sie müssen nicht mehr in derselben leben. Sie können es noch. Und dann kann man Schiffbruch erleiden, ja, hat er unser Markus heute Morgen gesagt. Ein extra schwieriges Thema. Aber sie sind gestorben, müssen nicht mehr in der Sünde leben. 13, Galater 6, Vers 14. Durch Christus ist der Kosmos den Leibesgliedern gestorben und sie sind sogar dem Kosmos gestorben. Also wechselseitig sind wir gegenseitig Tote, ja? Interessant. Paulus im Galaterbrief. 14. Galater 3, Vers 28, Kolosser 3, Vers 11. Im Leib Christi sind alle kosmischen Beziehungen der Glieder bedeutungslos. Weder Mann noch Frau, weder Israelit noch Grieche noch sonst was, also mal einer in Christo Jesu. 15, Kolosser 1, 25 bis 27. Christus in uns versichert uns die Erwartung der Herrlichkeit, ist das Geheimnis, durch welches Paulus das Wort Gottes zum Vollmaß gebracht hat. Haben wir vorhin auch gelesen, diese Stelle. Nummer 16, Römer 8, Vers 28 und 29, 2. Korinther 3, Vers 18, Galater 4, Vers 19. Christi Glieder sind nach Gottes Vorsatz berufen und zuvor bestimmt dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Die Umgestaltung dahin beginnt und läuft bereits jetzt in unserem noch seelischen Leib. Dem Zustand, in dem wir jetzt leben, werden wir bereits verwandelt in das Bild. Der Markus hat es heute Morgen auch erwähnt, 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. 17. Punkt, 1. Korinther 11, Vers 1 und Epheser 5, Vers 1. Christi Glieder werden Nachahmer Christi und Gottes. Gott sagt zu dir nicht, ich habe dir jetzt alles gegeben, dass du musst ab morgen kompletter Nachahmer von mir sein. Ohne Fehler. Nee, wir werden Nachahmer Christi und Gottes, unseres Vaters. Im Laufe unseres geistlichen Wachstums ist das nicht ein unendlich gnädiger Ausspruch. 18. Römer 6, Vers 5, Philipper 3, 21. Unser Leib der Niedrigkeit wird einst verwandelt in den Herrlichkeitsleib des Christus. 19, Epheser 1, 18. Christus hat sogar ein Losteil in den Heiligen. Das ist doch was ganz Demütiges, ja, was uns zur Demut bringen muss, dass er ein Erbteil in uns hat, ein Losteil, ganz kostbar. Hat nur Paulus sehen dürfen. 20, Römer 8, 16, Galater 4, Vers 7. Christi Glieder sind Erben oder Losteilhaber Gottes und Miterben oder Mitlosteilhaber Christi. 21, Römer 5, Vers 9, 1. Thessalonicher 1, Vers 10 und Kapitel 5, Vers 9. Christus selber entrückt seinen ganzen Leib entschlafene und zu jenem Zeitpunkt noch lebende vor Beginn des 70. Siebeners Daniels. Ja. Ja, doch schön, das wäre da die Einleitung der Entrückung. Ja. Ja, also, das ist interessant oder wichtig, Christus selber, er schickt keine Engel, keine Adjutanten, er selber kommt, ja, und zieht seine Glieder an sich. Kostbar. Die letzten Israeliten werden durch Engel gesammelt, nach Matthäus 24, 31. Ja, ein ganz ein Unterschied. Ja. 22, Kolosser 3, Vers 4, 2. Thessalonicher 1, 7. Wenn Christus geoffenbart wird, dann sein Leib zusammen mit ihm. Er kommt aus den Himmeln herab, kehrt in großer Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg zurück. Und da sind seine Heiligen mit dabei. 23, Römer 8, 19 bis 21. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes, nämlich Christi Leib. Und sie wird zur gleichen Freiheit befreit wie auch jene. 24, Römer 11, Vers 15. Israel und Teil und Israel erleidet eine teil- und zeitweise Verstockung und die dient zur Rettung der Nationen und des ganzen Kosmos. Das wurde erst Paulus in der Form geoffenbart. Und weiter noch, die Wiederannahme Israels wird Leben aus Toten bedeuten. Auch das hat erst Paulus sehen dürfen, so in der Form. Ja, Leben aus Toten. Ja, wo sind denn die Tote alle? Ja? Im Totenreich und dann später noch im Feuersee. Ja, die sind alle dabei. Lest mal Hesekiel 16 und 37 dazu, was Israel anbelangt. Dann 25, 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi lässt uns urteilen, einer ist für alle gestorben. Und damit sind alle gestorben. Hat auch so Paulus erst sehen dürfen. 26, 2. Korinther 5, 19, Kolosser 1, 19 und 20. Gott war in Christo und er versöhnte den Kosmos, das heißt das All, mit sich selber. Der griechische Begriff Kosmos beinhaltet die Himmel und die Erde. Also nicht nur das Sichtbare, sondern auch das Unsichtbare. 27, 1. Korinther 15, 22. Haben wir auch mehrfach gehört in diesen Tagen. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Die Wendung in dem Christus kann nur als geistliche Neuschöpfung verstanden werden. Ja? Ist uns auch schon erklärt worden in diesen Tagen von Daniel. 28, 1. Korinther 15, Vers 44. Wer einen seelischen Leib hat, der bekommt auch einen geistigen. Also nicht nur fromme Leute, die einen seelischen Leib haben, sondern alle, die einen seelischen, irdischen Leib haben, die bekommen auch einmal einen geistigen, wann die Zeit für jeden Einzelnen gekommen sein wird. 29, 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Die Heiligen, also Christi Glieder, werden den Kosmos und Engel richten. Während die 12 Apostel, hatten wir gelernt, auf 12 Thronen sitzend, die 12 Stämme Israels richten werden. Also auch hier wieder eine saubere Aufgabentrennung zwischen Leib Christi und dem Königreich. 30, 2. Korinther 1, 20. Alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Christo und werden durch seine Heiligen ausgeführt. Auch dieses ist nur Paulus so geoffenbart worden. Und schließlich 31, Römer 2, Vers 16. Gott richtet einmal alles Verborgene der Menschen nach seinem Evangelium. Schützt natürlich, tut mir leid, das kann man nicht fassen. Ja, deshalb habe ich es euch ausgeteilt, dass ihr es nachlesen könnt. Aber ich wollte, dass wir uns einfach mal dieser Fülle an Inhalten einfach mal aussetzen und das in unser Herz reinfällt, auch wenn wir das jetzt nicht rekapitulieren können im Einzelnen. Das macht auch nichts. Der Herr holt es dann hervor, wenn wir es brauchen. Und damit möchte ich Amen sagen und noch beten. Ja, lieber Vater, was sollen wir dazu sagen? So schreibt Paulus immer wieder einmal. Wir können nur staunen, ob der Fülle, die du deinen Kindern, ja, deinen Söhnen, denen, die du neu erschaffen hast, anvertraut hast. Schenk es mir, Vater, schenk es uns allen, dass wir rechte Verwalter dieses kostbaren Gutes sind im Alltag, wo wir morgen wieder hinfahren, und schenke, dass das Licht, das du in uns hineingegeben hast, auch dorthin strahlt, wo Finsternis ist. Und das ist ja überall um uns. Wir danken dir, dass du es bist, der es schafft. Dass wir es nicht uns hervorbringen müssen und es auch nicht können. Herr, wir segnen dich und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Amen.